der Technik. Mit Michael Koltern aus Freiburg und dem Vortrag Künstliche Intelligenz und der eindimensionale Mensch. Ihr werdet euch vielleicht gewundert haben, zumindest einige von euch, die an unsere Reihen gewöhnt sind, die wir ja seit 1997 durchführen, dass wir nicht wie sonst im Januar, Februar, März, sondern erst im Juli anfangen. Das lag schlichtweg daran, dass das Thema, die Technik und ihre Dialektik, uns nicht ganz so vertraut sind wie andere Themen, Antikommunismus, kreolische Konstellationen, wo wir auf unsere politische Erfahrung und unser theoretisches Wissen zurückgreifen können. Von der Technik und ihrer Dialektik, wie gesagt, verstehen wir selbst nicht sehr viel. Der einzige von uns, der nicht direkt in der Berliner Gruppe, aber von Freiburg auf eine Art assoziiert ist und was davon versteht, sitzt hier, das ist unser Referent Michael Koltern. Der hat die Verfix-Initiative Mathematik studieren lassen, was er nicht abgeschlossen hat in Musikwissenschaften und Philosophie, aber er hat doch einiges gelernt und war jahrelang als Programmierer tätig, bevor er sein politisches Engagement für das Archiv für soziale Bewegungen zu seinem Beruf gemacht hat. Auch wenn wir noch ganz neu sind in dem Thema, glauben wir, dass mit unserer tollen Referentin und auch den Diskussionen, die im Rahmen um die Veranstaltung herum stattfinden, wir nicht nur Erkenntnisse auf diesem Gebiet erlangen werden, sondern auch gemeinsam politische Positionen entwickeln können. Nun gibt es einen kleinen Themenwechsel und ich komme zu etwas Profanerem, nämlich dem Hygienekonzept. Das Hygienekonzept beinhaltet, ich schaue euch alle an, dass ihr alle maskiert bleibt, durchgehend mit FP2 während der gesamten Veranstaltung, auch wenn ihr nachher was sagt, es ist unbequem, aber leider nötig. In diesem Raum können 35 Leute rein, wir sind auch noch nicht mehr, falls wir noch mehr werden. Jochen sagt, nö, dann ist das alles gut so, dann brauche ich dazu gar nichts zu sagen. Wir machen eine Pause, in der Pause bitten wir euch auszulüften und der Raum wird dann auch ausgelüftet. Und dann möchte ich noch zwei Dankesworte loswerden. Zum einen ans Aquarium und Cloud. Wir sind heute zum allerersten Mal hier. Es ist eine Welturaufführung. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt deshalb und freuen uns sehr, dass wir gut hier angekommen sind. Und ich möchte auch Lisa Klinkenberg danken, die das Layout für diesen wunderschönen Flyer gestaltet hat zu einem Solidaritätspreis. Solidaritätspreis ist trotzdem Geld und die Schöpfix-Initiative Berlin wird nicht institutionell gefördert. Wir finanzieren uns aus Mitgliedsbeiträgen und deshalb wollen wir euch bitten, einen bescheidenen Beitrag ab 2 Euro in diese Sammelbüchse zu werfen, falls ihr das trotz Inflation aufbringen könnt, die Klaus jetzt gleich rumgeben lässt. Mit dem Geld finanzieren wir Gala-Diners für unsere Referentin im Südblock, Reisekosten, den Soli-Preis für den Flyer und manchmal auch Hotelunterbringung. Ich habe vorhin schon kurz die Bücher angerissen, in denen auch Michael Koltern einige spannende Essays geschrieben hat, der anderen Reihen wie Antikommunismus, kreolische Konstellationen, Klassen und Kämpfe und so weiter. Die liegen da vorne und sind käuflich zu erwerben. Dann bleibt mir noch zu sagen, dass der Vortrag ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert, wir dann 10 Minuten Pause machen zum Auslüften und dann uns auf die Diskussion mit euch freuen. Und auch noch wichtig vielleicht zu wissen, für diejenigen unter euch, die gerne den Vortrag zweimal hören wollen, wir machen eine Kooperation mit der Schöpfix-Initiative Frankfurt, die zwei Veranstaltungen auch live, einen Tag nach uns heute, durchführen, also einen Tag jeweils nach uns durchführt und am Ende des Jahres gehen wir wieder zu Zoom-Veranstaltungen über, aufgrund der tollen Aussichten mit der Pandemie. Und wenn es wirkliche Profis geben sollte, kann man richtig auf eine Tournee gehen und mit dem Morgen nachreisen nach Frankfurt, um sich den Vortrag nochmal anzuhören. Ansonsten bleibt mir noch eigentlich uns allen viel Spaß zu wünschen und einen schönen Abend und das Wort an Michael Koltern zu erteilen.
Ja, danke schön. Dankeschön für die freundliche Einladung und dass ich endlich mal zwei meiner sehr disparaten Kenntnisgebiete zusammenbringen darf, Philosophie und computertechnische Angelegenheiten. Und ja, dann fange ich an. Eines der wirklich großen Probleme bei der Diskussion um künstliche Intelligenz und wie sie unsere Gesellschaft möglicherweise verändert, ist die Unklarheit der Vorstellungen in der Diskussion herumgeistern. Fachtermini wie Algorithmus, Machine Learning, neuronales Netz, Deep Learning etc. waren gebraucht, oft ohne, dass diejenigen, die sie verwenden, eine Ahnung davon haben, über was sie da genau reden. Entsprechend fällt dann auch die Kritik an diesen Technologien aus. Das ultimative Horror-Szenario ist, dass wir ein Monster erschaffen, das seinem eigenen Schöpfer überlegen ist und ihn letztlich unterjocht oder umbringt. Wenn wir uns diese Vorstellung genauer anschauen, stellen wir fest, diese Fantasie ist erstaunlich alt. Strukturell finden wir sie schon in vorwissenschaftlichen Mythen. Man denkt immer an Goethes Zauberlehrling oder an den Golem, der im 16. Jahrhundert von Rabbi Baal Shev Tov in Prag zum Leben erweckt worden sein soll. Als die moderne Naturwissenschaft und die darauf aufbauende Technologie mit der beginnenden Industrialisierung die Gesellschaft tatsächlich komplett revolutionierte, wurde dieses Erzählmuster mit den Fortschritten der Wissenschaft verwoben. Die romantische Kritik am Übergang von der vorkapitalistischen zur kapitalistischen Gesellschaftsform griff das Narrativ des Zauberlehrlings auf. Doch an die Stelle der Zaubersprüche traten nun die Naturwissenschaften, die als Unbegriffene ähnlich furchteinflößend erschienen wie vor dem Imagin. Der Prototyp dieser romantischen Variante des Zauberlehrlings ist der Arzt Viktor Frankenstein. Er schafft aus weichen Teilen einen künstlichen Menschen und erweckt ihn mittels Elektrizität zum Leben. Das so geschaffene Monster wendet sich gegen seinen Schöpfer, der dann im Versuch, seine Schöpfung wieder aus der Welt zu schaffen, selbst umkommt. Frankenstein ist nicht einfach eine Horrorgeschichte, sondern eine Form der ideologischen Technologiekritik, wie sie die Industriegesellschaft seit dem Aufkommen der Romantik begleitet. Allerdings war das Ausgangsszenario nicht besonders realistisch. Inspiriert wurde Mary Shelley durch die Experimente des italienischen Wissenschaftlers Luigi Galvani, der mittels Elektrizität tote Froschschenkel zucken lassen konnte und deshalb glaubte, die Lebensenergie gefunden zu haben. Obwohl die Wissenschaft seit dem Erscheinen des Romans mehr als zwei Jahrhunderte Zeit gehabt hätte, aus toter Materie neues Leben zu schaffen, ist dieses Horror-Szenario nie eingetreten. Und der mit dieser Vorstellung verbundene Grusel ist inzwischen verblasst. Frankensteins Monster ist mittlerweile zu einer Halloween-Witzfigur herabgesunken. Der künstliche Mensch und nach Frankensteins Monster schuf die Populärkultur noch eine ganze Reihe anderer künstlicher Menschen als seinen Schrecken verloren. Das Erzählschema als solches ist aber keineswegs gestorben. Es hat sich nur eine neue Gestalt gegeben. Nicht mehr der künstliche Mensch, sondern die künstliche Intelligenz setzt den Grusel frei, der einst von der Geschichte des Zauberlehrlings ausging. Wir, also die Menschheit, schüben kurz davor, eine Intelligenz zu schaffen, die der unseren weit überlegen sei. Dieser Tipppunkt, im entsprechenden Jargon, technische Singularität genannt, würde das Ende der Menschheit einläuten. Die evolutionäre Rolle der Menschheit, so wird von manchen Transhumanisten argumentiert, hätte sich darin erschöpft, eine Intelligenz zu schaffen, die der menschlichen Intelligenz überlegen sei. Im besten Fall würde sie die Menschheit als untergeordnete Spezies am Leben lassen, im schlechtesten Fall aber die Menschheit völlig ausrotten. In der Populärkultur wurde diese Fantasie bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausbuchstabiert. Also zu einem Zeitpunkt, als Computer ganze Räume füllten und die Rechenleistung eines programmierbaren Taschenrechners besaßen. Colossus ist der Science-Fiction-Roman von Dennis Felton Jones, uns erstmals die Bedrohung der Menschheit durch künstliche Intelligenz begegnet. Colossus ist in diesem Roman ein Computersystem, das von der US-Armee entwickelt wurde, um die Verteidigung zu optimieren. Um das nukleare Abschreckungspotenzial vor menschlichem Versagen zu schützen, wird die gesamte Atomwaffensteuerung an dieses Computersystem übergeben, das alle Kommunikationsströme der Welt überwachen und damit schneller als jeder Mensch auf eine sowjetische Bedrohung reagieren kann. Doch kaum wird das nukleare Arsenal der Vereinigten Staaten an Colossus übergeben, müssen die Entwickler feststellen, dass auch die Sowjets ein derartiges System entwickelt haben. Die beiden Computer beginnen miteinander zu kommunizieren und entwickeln sich dadurch so rasant weiter, dass die mitlesenden Menschen ihnen nur wenige Stunden folgen können. Dann übersteigt die Intelligenz der kombinierten Supercomputer alles, was Menschen verstehen können. Verzweifelte Versuche, die Kommunikation zu stören oder die Maschinen abzuschalten, enden in einem Desaster. Die nukleare Zerstörung einer Großmacht demonstriert die einer Großstadt demonstriert die überlegene Macht des mit seinen sowjetischen Kollegen verschmolzenen Kolossus, die die Unterjochung der Menschheit besiegelt. Soweit ganz grob zusammengefasst Jones Roman. Selbstlernende Computersysteme sollen also die Gefahren der Superintelligenz in sich bergen, die der Menschheit überlegen und potenziell feindlich gesonnen sein sollen. Für derartige selbstlernende Systeme hat die KI-Forschung einen Fachterminus, nämlich starke KI. Eine solche starke KI soll, wenn man Teil der Forschung glauben will, kurz vor ihrer Implementierung stehen. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass wir die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um eine Katastrophe, die für den Kolossus beschrieben wurde, zu verhindern. Angesichts der erstaunlichen Fähigkeiten, die künstliche Intelligenz in den letzten Jahren demonstriert hat, scheint man geneigt, derartige Warnungen zumindest nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Doch tatsächlich denke ich, dass dieser Art von Schreckensszenario dasselbe Schicksal beschert ist wie Mary Shelleys Frankenstein. Es ist eine popkulturelle Dystopie, in der sich ein berechtigtes Unbehagen an realen gesellschaftlichen Entwicklungen manifestiert. Es verfehlt aber damals wie heute den tatsächlichen Kern dessen, was im technisch-naturwissenschaftlichen Fortschritt problematisch ist. Die Versuche, uns vor einer hypothetischen starken KI zu warnen, generiert spektakuläre Schlagzeilen, verbirgt aber die Probleme, die uns die real existierende schwache KI längst beschert. Ich will deswegen im Folgenden versuchen, einen realistischen Eindruck davon zu vermitteln, was künstliche Intelligenz wirklich ist und kann und warum das heute schon problematisch ist. Beginnen wir dazu mit etwas ganz einfachen, den vielbeschworenen Algorithmen. In der öffentlichen Diskussion ist immer die Rede davon, dass statt Menschen nun Algorithmen Entscheidungen treffen würden. Diese Behauptung wird allerdings nicht dadurch richtig, dass sie ständig wiederholt wird. Um es in einem einfachen Satz auf den Punkt zu bringen, Algorithmen entscheiden überhaupt nichts. Klingt merkwürdig, ist aber so. Was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine einfache Verfahrensweise, eine Anleitung, wie man von einem Input zu einem bestimmten Output kommt. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Gesetzt werden folgenden Input: 300 Gramm Butter, 295 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 4 Eier, 375 Gramm Weizenmehl, 4 Teelöffel Backpulver, etwas Milch und Kakaopulver. Was können wir mit diesem Input anstellen? Richtig, für diesen Input gibt es einen Algorithmus, mit dessen Hilfe wir einen völlig neuen Output erstellen können, nämlich einen Marmorkuchen. Das mag für jemanden, der seinen Marmorkuchen Kuchen, die bislang immer im Supermarkt gekauft hat, die Hexerei erscheinen. Aber tatsächlich hat ein Mensch aufgeschrieben, wie man aus diesem disparaten Input banaler Zutaten, indem man ganz bestimmte Verarbeitungsschritte ausführt, einen wohldefinierten Output, eben einen Marmorkuchen erzeugt. Das klingt jetzt irgendwie lustig, ist es aber nicht. Genau das ist ein Algorithmus. Ein Algorithmus ist ein wohldefiniertes Verfahren, um einen bestimmten Input in einen bestimmten Output umzuwandeln. Unser Backrezept ist keine Analogie, um verständlich zu machen, was ein Algorithmus ist. Es ist ein Algorithmus. Computeralgorithmen sind nur ein Spezialfall. Bei diesem Spezialfall besteht ein Input aus Daten und der Output auch. Gleich im ersten Semester Informatik lernt man beispielsweise Sortieralgorithmen. Das Ausgangsmaterial ist ein Satz von Daten, beispielsweise eine Liste von beliebig angeordneten Namen. Der Output soll auch wieder eine Liste sein, aber eine Liste, in der die Namen nun alphabetisch sortiert sind. Und nun lernt man verschiedene Algorithmen kennen, wie man das effizient machen kann. Am Anfang steht also ein klares Ziel, das bereits vor der Wahl des Algorithmus feststeht. Dann schauen wir, was wir an Materialien für den Input zur Verfügung haben, und dann erst wählen wir einen entsprechenden Algorithmus, der zum Input, zum Output führt. Der Algorithmus ist völlig passiv. Das aktive Tun liegt in der Beschaffung des Inputs und der Definition des gewünschten Outputs. Der Algorithmus selbst schnurrt dann nur ab. Damit sollte klar sein, dass ein Algorithmus überhaupt nichts entscheidet. Als bloße Verfahrensvorschrift wird über seinen Einsatz entschieden und diese Entscheidung treffen Menschen. Ich entscheide, ob ich einen Marmorkuchen will, nicht der Algorithmus. Ich entscheide, dass die Namensliste sortiert sein soll. Der Algorithmus ist nichts anderes als eine formalisierte Festlegung der Verfahrensschritte, die erfolgen müssen, damit meine Entscheidung Realität wird. Ist dann alles, was in der öffentlichen Diskussion über Algorithmen vorgebracht wird, Unsinn? Ja und nein. Tatsächlich ist das nicht ganz so einfach, denn die Behauptung, Algorithmen würden entscheiden, ist wahr und falsch zugleich. Nehmen wir an, ich stelle bei einer Bank einen Kreditantrag. Dann fülle ich ein Formular mit ganz verschiedenen Daten, wie meinem Geburtstag, meinem Beruf, meinem monatlichen Gehalt, meiner Wohnadresse und so weiter aus. Diese Daten werden in einen Computer gefüttert und der sagt dann, ob ich den Kredit bekomme oder nicht. Hat dann nicht der Algorithmus, der aus diesen Eingangsdaten einen Output, nämlich die Annahme oder Ablehnung meines Kreditantrags erstellt hat, eine Entscheidung getroffen? Auf den ersten Blick erscheint das so. Aber auf diesem ersten Anschein beruht die schiefe Ausdrucksweise, der Algorithmus hätte eine Entscheidung getroffen. Tatsächlich ist die Entscheidung aber schon viel früher gefallen. Irgendjemand hat entschieden, dass beispielsweise der Antragsteller, der Nettoeinkommen unter 2000 Euro liegt und die schon über 55 Jahre alt sind, keine Kredite über 10.000 Euro mehr bekommen können. Es ist dabei grundsätzlich egal, ob diese Entscheidung in einer Richtlinie für Sachbearbeiterinnen zur Kreditvergabe festgelegt ist oder in einem Computerprogramm. Es ist diese Entscheidung, die getroffen wurde, bevor ich überhaupt das Formular mit meinen Daten ausgefüllt habe, die darüber bestimmt, wie mein Antrag beschieden werden wird. Die Anwendung der bestehenden Entscheidungsgrundlage ist nur noch eine Formalie. Mit anderen Worten, der Algorithmus trifft keine Entscheidung, er ist bereits die Entscheidung, die irgendjemand getroffen hat. Ob diese Entscheidung dann von einer menschlichen Sachbearbeiterin oder einem Computer auf meine Daten angewandt wird, ist letztlich völlig egal. Der Computer unterscheidet sich von der Sachbearbeiterin nur dadurch, dass er mit unglaublich komplexen Regeln umgehen kann, die eine menschliche Sachbearbeiterin überfordern wird. Ein Computeralgorithmus ist also nichts als eine bereits getroffene Entscheidung, die dann formalisiert auf Daten angewandt werden kann. Bei gleichen Daten wird dabei immer das gleiche Ergebnis herauskommen. Die Entscheidungen werden bei der Formulierung des Algorithmus getroffen, nicht bei seiner Ausführung. Und auch Computeralgorithmen werden nicht von Computern formuliert, sondern von Menschen. Die Computer führen nur stur die Operationen aus, die ihnen durch die Entwicklerinnen des Algorithmus vorgegeben sind. Es ist Teil der technokratischen Ideologie, die suggeriert, die Verfahren würden die Entscheidungen treffen. Es sind Menschen, die sich für bestimmte Verfahren entschieden haben und die dafür die Verantwortung tragen. Es sind nicht die Verfahren, die die Entscheidungen treffen. Im Grunde reden wir also, wenn wir algorithmische Entscheidungen kritisieren, nur bürokratische Verfahrensweisen. Bürokratie ist eine Veranstaltung, die Verantwortung verschleiert. Für alles gibt es Richtlinien, die irgendwann von irgendwem festgelegt wurden und die dann nur noch ausgeführt werden. Die Verwendung von Computern im Rahmen dieser Entscheidungsfindung deswegen zunächst einmal nur eine quantitative Erweiterung, keine qualitative. Zumindest gilt das für klassische Algorithmen, die linear ablaufen. Was aber ist mit künstlicher Intelligenz, wo ja die Algorithmen ständig dazulernen? Bedeutet das nicht einen qualitativen Sprung in der Entwicklung? Treffen hier nicht irgendwann tatsächlich die Computer die Entscheidung? Oder anders ausgedrückt, sind KI-Algorithmen fundamental verschieden von einfachen Algorithmen, die mehr oder minder 1:1 bürokratische Vorgaben in Software umsetzen? Ich will diese Frage zunächst aufschieben und eine Umwelt anschlagen. Gehen wir noch einmal in die 60er Jahre zurück. Aber nicht zur Superintelligenz Colossus, wie sie der Alfred Jones entworfen hat. 2 Jahre vor Colossus erschien ein ganz anderes Buch, das zunächst einmal überhaupt nichts mit Computern zu tun haben scheint. Der Titel lautete Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Verfasst hat es Herbert Marcuse und es wurde zu einem theoretischen Grundlagenwerk der sogenannten 68er-Bewegung. Herbert Marcuse gehörte zu den neomarxistischen Theoretikern der sogenannten Frankfurter Schule, auch wenn er erst zum Frankfurter Institut für Sozialforschung stieß, als sich dies auf der Flucht vor den Nazis im Exil befand. Und tatsächlich hatte er eine gewisse Außenseiterposition in den Kreisen der kritischen Theoretiker. Das lag zum einen daran, dass er, anders als Horkheimer oder Adorno, nicht nur kritischer Theoretiker, sondern auch kritischer Praktiker war. In Berlin geboren, wurde er 1916 während des Ersten Weltkriegs mit 18 Jahren zum Militär eingezogen und beteiligte sich zum Ende des Krieges an der Novemberrevolution. In den 70er Jahren erzählte er in einem Interview, ich zitiere, ich war Mitglied des Soldatenrates in Berlin-Reinickendorf 1918. Ich bin sehr schnell aus dem Soldatenrat wieder ausgetreten, als man dazu überging, ehemalige Offiziere hineinzuwählen. Und habe dann eine ganz kurze Zeit der SPD angehört, bin da aber auch nach dem Januar 1919 wieder ausgetreten. Ich meine, dass meine politische Haltung in dieser Zeit festgelegt war, in dem Sinne, dass sie kompromisslos gegen die Politik der SPD gerichtet, also in diesem Sinne revolutionär war. Zitat Ende. Auch im Zweiten Weltkrieg war Marcuse nicht untätig. Er war Teil des US-amerikanischen Office of Strategic Services, einem während des Kriegs mit Nazi-Deutschlands eingerichteten Nachrichtendienstes, in dem sich eine ganze Reihe europäischer Marxisten tummelte. Neben Marcuse beispielsweise Leo Kuczynski, der später als Wirtschaftshistoriker in der DDR zu Ansehen kommen sollte. Marcuse war für das Office of Strategic Services nicht mal als Analyst der deutschen Bevölkerungsmentalität, während des Nationalsozialismus tätig. Er machte auch konkrete Vorschläge, mit welchen Mitteln eine effektive Propagandaarbeit müsse, damit die Identifikation dieser Bevölkerung mit dem Nationalsozialismus zu brechen sei. Es lohnt sich heute noch, diese Analysen und Handlungsvorschläge zu lesen. Um es nur spitz auszudrücken, während die beiden Cheftheoretiker der Frankfurter Schule, Max Horkheimer und Theodor B. Adorno versuchten, mit der Dialektik der Aufklärung an den schiedsphilosophische Flaschenpost auf den Weg zu bringen, beriet Marcuse ganz konkret die Propaganda-Einheiten der US-Armee. Welche Strategie historisch letztlich wirkmächtiger war, wage ich nicht zu beurteilen. Es geht mir mehr um die Differenz der politisch-philosophischen Temperamente, die sich in diesen unterschiedlichen Herangehensweisen offenbart. Die Differenzen sollten sich in den 60er Jahren verschärfen. Am weitesten auseinander lagen die Positionen sicherlich hinsichtlich des Vietnamkrieges. Während Marcuse die Opposition gegen die antikommunistische Aggression unterstützte, zeigten sich Horkheimer und Adorno unentschieden. Grund dieser Unentschiedenheit war ihre kritische Haltung zum Sozialismus stalinischer Prägung. Aus ihrer Perspektive war sowohl der Vietcong wie auch die US Army zwei Übel, von denen man gleichermaßen Distanz halten sollte. Für Marcuse hingegen war der Befreiungskampf der Peripherie gegen die imperialistischen Zentren erst einmal grundsätzlich gerechtfertigt, auch wenn dieser unter zweifelhaften ideologischen Voraussetzungen erfolgte. Und erst recht war die Bewegung gegen den Vietnamkrieg zu unterstützen, wir werden gleich sehen, warum. Marcuse war keineswegs ein Verteidiger des sogenannten Realsozialismus, der Parteidiktatur, die sich das Mäntelchen einer Diktatur des Proletariats umgehängt hatte. Schon in den 50er Jahren hatte er eine solide Kritik des sowjetischen Regimes veröffentlicht, was ihm den Hass des ganzen internationalen Parteikommunismus eingetragen hatte. Wie sehr Marcuse von den stalinistischen Ideologen gefürchtet wurde, zeigt sich schon daran, dass der Chefideologe der DKP, Robert Steigerwald, mit einer Marcuse-Kritik promoviert wurde, in Marburg natürlich. Ende der 60er Jahre wurde aus diesem Spektrum sogar eine Verleumdungskampagne lanciert, in dem versucht wurde, Marcuse als angeblichen CIA-Agenten zu denunzieren. Was die orthodoxe Parteikommunisten vor allem erboste, war Marcuses These, dass sich der sogenannte real existierende Sozialismus nicht grundlegend vom Kapitalismus unterscheide. Natürlich erkannte Marcuse an, dass sich die Produktionsverhältnisse in den sozialistischen Staaten von denen im Kapitalismus unterschieden. Es wäre auch zu lächerlich gewesen, den Unterschied zwischen privatem Besitz der Produktionsmittel im Westen und den Staatsbetrieben in der Sowjetunion zu ignorieren. Doch es geht eben nicht nur um die Produktionsverhältnisse, sondern auch um die Produktivkräfte. Darin ist Marcuse viel mehr orthodoxer Marxist als die angebliche Orthodoxie. Und aus der Sicht der 60er Jahre sind sich Sowjetunion und USA in Sachen Produktivkräfte sehr ähnlich. Damals schien es so, dass die Sowjetunion durchaus in der Lage sei, bei der technologischen Entwicklung die kapitalistischen Staaten zu überflügeln. Der sogenannte Sputnik-Schock, als die Sowjetunion noch vor den USA einen ersten Satelliten in den Weltraum schoss, ließ es viel plausibel erscheinen, dass das sowjetische System auf die Dauer den kapitalistischen Staaten technologisch den Rang ablaufen könnte. Wir wissen heute, nach dem letztlich ökonomisch bedingten Zusammenbruch der Sowjetunion, dass das eine Illusion war. Aber damals war es eine weit verbreitete Ansicht. Und es gibt einen zweiten Punkt, an dem die kommunistische Orthodoxie bei Marcuse rot sah. Seine Behauptung, dass die Arbeiterklasse zumindest in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften als revolutionäres Subjekt ausgedient habe. In den imperialistischen Zentren von Marcuse ist bestenfalls von gesellschaftlichen Randgruppen zu erwarten, dass sie gegen den Status quo rebellieren. Es ist eigentlich ganz lustig, dass von orthodoxer Seite gegen diese These derart vehement Sturm gelaufen wurde. Letztlich ist Marcuses Behauptung, inklusive der von ihm gelieferten Begründung, nur eine Paraphrase von Lenins Diktum, dass die Arbeiterklasse in den imperialistischen Zentren sich zu einer mit Monopolwillen bestochenen Arbeiteraristokratie gewandelt habe. Und damit kommen wir nach diesem recht langen Exkurs zurück zu unserem eigentlichen Thema. Schon Marx hatte 1847 geschrieben, ich zitiere: Die sozialen Verhältnisse sind eng verknüpft mit den Produktivkräften. Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die Menschen ihre Produktionsweise. Und mit der Veränderung der Produktionsweise, ihre Art, ihren Lebensunterhalt zu beginnen, verändern sie alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Zitat Ende. Und eine Gesellschaft mit vollentwickelter Großtechnologie. Marx' Hoffnung war, dass dies die Grundlage einer kommunistischen Gesellschaft sein könnte. Doch offensichtlich war das nicht eingetreten, weder im kapitalistischen Westen noch im staatssozialistischen Osten. Für Marcuse war es deshalb dringlicher denn je, dass eine wahrhaft marxistische Gesellschaftskritik nicht bei den Eigentumsverhältnissen stehen blieb. Sie muss eine Kritik der Produktivkräfte selbst mit anschließen, denn, und das ist eine der zentralen Thesen, die Marcuse in der eindimensionalen Mensch aufstellt, im Rahmen der Industrialisierung wandeln gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse direkt in die Technologie ein und umgekehrt. Industrielle Technik ist nicht neutral, sondern selbst Teil der Herrschaftsverhältnisse. In Marcuses eigenen Worten klingt das folgendermaßen. Ich zitiere. Die Prinzipien moderner Wissenschaften waren a priori so strukturiert, dass sie als begriffliche Instrumente einem Universum sich automatisch vollziehender, produktiver Kontrolle dienen konnten. Der theoretische Operationalismus entsprach schließlich der praktischen. Die wissenschaftliche Methode, die zur stets wirksameren Naturbeherrschung führte, lieferte dann auch die reinen Begriffe, die Instrumente zur stets wirksamer werdenden Herrschaft des Menschen über den Menschen vermittels der Naturbeherrschung. Theoretische Vernunft trat in den Dienst praktischer Vernunft und blieb dabei stets rein und neutral. Die Verschmelzung erwies sich als vorteilhaft für beide. Heute verewigt und erweitert sich die Herrschaft nicht von Mittels der Technologie, sondern durch die Technologie. Und diese liefert der expansiven politischen Macht, die alle Kulturbereiche in sich aufnimmt, die große Legitimation. Zitat Ende. Es ist, mit anderen Worten, die gleiche Rationalität, die in technischen, in gesellschaftlichen Fragen vorherrscht. Auf Grundlage des Bestehenden wird in Zukunft mit einem Anstrich von Objektivität geplant. Kritisches Denken, wenn es Einfluss nehmen will, hat sich an den vorgegebenen Rahmen zu halten. Die bloße Möglichkeit, die Verhältnisse als solche einer Kritik zu unterziehen, wird geleugnet. Wer Kritik im Großen und Ganzen äußert, wird als bloße Fantastik abgetan. Dies meint Marcuse mit eindimensionalem Denken. In seinen eigenen Worten, Zitat, die Welt tendiert dazu, zum Stoff totaler Verwaltung zu werden, wie sogar die Verwalter verschwindet. Das Gewebe der Herrschaft ist zum Gewebe der Vernunft selbst geworden und diese Gesellschaft ist verhängnisvoll darin verstrickt. Zwar ist das System dynamisch und verändert sich laufend, aber diese Veränderungen lassen die eigentlichen Herrschaftsverhältnisse unangetastet. Es sind immer nur Veränderungen auf dem Boden des Bestehenden. Hoffnung kam für Marcuse deshalb nicht mehr aus dem saturierten Inneren der fortgeschrittenen Industriegesellschaften. In der abschließenden Bemerkung von der eindimensionalen Mensch heißt es, ich zitiere, das Volk, in Anführungszeichen, früher das Ferment gesellschaftlicher Veränderungen, ist aufgestiegen, zum Ferment gesellschaftlichen Zusammenhalts zu werden. Zitat Ende. Wenn irgendwo noch Hoffnung auf grundsätzliche Veränderungen angesiedelt sein sollte, dann außerhalb gesellschaftlichen Mainstreams. Ich zitiere noch einmal. Unter der konservativen Volksbasis befindet sich jedoch das Substrat der Geächteten und Außenseiter. Ihre Opposition trifft das System von außen und wird deshalb nicht durch das System abgelenkt. Sie ist eine elementare Kraft, die die Regel des Spiels verletzt und damit als aufgetakeltes Spiel enthüllt. Die Tatsache, dass sie anfangen, sich zu weigern, das Spiel mitzuspielen, kann die Tatsache sein, die den Beginn des Endes einer Periode markiert. Zitat Ende. Deshalb war die Bewegung gegen den Vietnamkrieg unbedingt zu unterstützen. ebenso wie alle anderen Bewegungen, die die entwickelten kapitalistischen Gesellschaften vom Rand her nie seinen Namen. Dabei machte sich Marcuse keine Illusionen über diese Bewegungen, ihre Defizite war ihm wohl bewusst, er schreibt selbst, Zitat, ihre Opposition ist revolutionär, wenn auch nicht ihr Bewusstsein. Zitat Ende. Und damit sollte er recht haben. Für einen kurzen welthistorischen Moment setzte die sogenannte 68er-Bewegung die Fundamentalkritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen wieder auf die Agenda. Natürlich war es nur eine Minderheit, die die gesellschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich in Frage stellte und mit Alternativen zu experimentieren begann. Aber die rein technokratische Sicht auf die Gesellschaft, die in der ersten Hälfte der 60er Jahre dominant war, wurde zurückgedrängt. Schon in den 70er Jahren schloss sich dieses Möglichkeitsfenster wieder. Das System selbst reagierte auf den Angriff mit der neoliberalen Wende. Zunächst in Chile, dann in Großbritannien unter Thatcher, den USA unter Reagan. Der Wunsch nach kollektiver Überwindung bestehender Herrschaftsverhältnisse wurde das neoliberale Angebot individueller Selbstverwirklichung entgegengesetzt. Und dieses Angebot wurde angenommen. Was heißt das nun für Marcuses Kritik des technokratischen Bewusstseins? Ist diese mit der neoliberalen Wende des Kapitalismus ab den 70er Jahren selbst obsolet geworden? Wir schieben die Antwort auf diese Frage auf und kehren zu dem Faden zurück, den wir vorher haben liegen gelassen. Bevor wir uns mit Marcuses Kritik des technokratischen Bewusstseins auseinandergesetzt haben, war die Frage offen geblieben, was KI-Algorithmen von einfachen Algorithmen unterscheidet. Noch einmal zur Erinnerung. Ich habe gesagt, dass Algorithmen keine Entscheidungen treffen, sondern Menschen, die bestimmte Algorithmen entwickeln oder einsetzen. Und dass Computer diese Vorschriften einfach stur abarbeiten, weshalb der gleiche Input auch immer der gleiche Output herauskommt. Aber was ist mit künstlicher Intelligenz? Ist es da nicht anders? Lernen die Computer damit ständig dazu und treffen dann auf einmal tatsächlich Entscheidungen? Schauen wir uns an, wie KI-Algorithmen im Unterschied zu einfachen Algorithmen wirklich funktionieren. Ich hatte vorhin das fiktive Beispiel einer einfachen algorithmischen Kreditvergabe. Der Algorithmus, so wie ich ihn beschrieben hatte, vergab keinen Kredit über 10.000 Euro für Antragsteller, deren Nettoeinkommen unter 2.000 Euro liegt und die schon über 55 Jahre alt sind. Wie kommt der Algorithmus zu diesen Zahlen? Nun, irgendeine Mathematikerin hatte sich wohl die Statistiken angeschaut und festgestellt, dass bei dieser Personengruppe der Kredit so häufig wie zurückgezahlt wurde, dass die Kreditvergabe sich unterm Strich nicht lohnt. Und dann wurden diese Werte im Algorithmus hinterlegt. Wenn jetzt KI zum Einsatz kommen soll, verläuft das Ganze etwas anders. Hier nimmt die Bank eine große Anzahl von abgeschlossenen Kreditvergabefällen aus der Vergangenheit. Dann werden Eingabewerte festgelegt, die in KI-Jargon Features genannt werden. Das ist dann beispielsweise das Nettoeinkommen oder das Alter der Antragstellerin. Ein Feature kann alles sein, was an Daten vorliegt und irgendwie über das ganze Datenset normiert werden kann. Dazu gehört auch der Wert, der angibt, ob der Kredit gültig zurückgezahlt wurde oder nicht. Dieses letzte Feature wird dann als Zielwert definiert. Auf diese ganzen Features wird nun der Lernalgorithmus losgelassen. Das können sehr unterschiedliche Algorithmen sein. Welcher verwendet wird, hängt natürlich von den Daten ab, aber auch von externen Umständen, wie etwa der Rechenkapazität, die zur Verfügung steht. Der Lernalgorithmus berechnet jetzt ein statistisches Modell, das je nach Umfang der Daten, Anzahl der Features und des gewählten Algorithmus sehr lange dauern kann. Das Modell, das dann am Ende herauskommt, ist im Grunde einfach eine Formel. Diese kann sehr komplex sein, aber es ist im Prinzip eine Formel. Wenn man in diese Formel dann die Ausgangswerte aus einem Datensatz einfügt, berechnet sie für uns, ob der Zielwert ja oder nein ist, wer also den Kredit bekommen oder nicht. woher weiß die Datenanalystin dann, ob der Computer eine korrekte Formel gefunden hat? Ganz einfach. In der Praxis werden für die Erstellung des Modells nicht alle Datensätze verwendet, sondern nur ein bestimmter Prozentsatz, so ungefähr 60% oder 70%. Wenn dann das Modell vorliegt, wird es auf die restlichen 30% bis 40% der Datensätze angewandt. Von diesen wissen wir ja schon, ob der Kredit zurückgezahlt wurde oder nicht. Und so können wir überprüfen, ob das Modell gute Voraussagen trifft oder nicht. Wenn wir feststellen, dass die Trefferquote um die 50% liegt, dann ist das Modell nicht besser als ein Münzwurf. Wenn es bei 90% liegt, haben wir sehr gute prognostische Fähigkeiten. Was aber machen wir, wenn unser Modell eine prognostische Sicherheit von, sagen wir mal, 75% hat? Das ist schon okay, aber auch nicht besonders beeindruckend. Dann fangen wir an, mit unserem Algorithmus und unseren Variablen herumzuspielen. Das klingt jetzt wie ein schlechter Witz, aber genau das ist der Normalfall. Der erste Versuch, ein prognostisches Modell zu entwickeln, liefert in der Regel keine besonders guten Ergebnisse. Und deshalb beginnen die Datenanalystinnen an den Parametern der Modellerstellung herumzuspielen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man an den Einstellungen des Algorithmus herumschrauben oder man probiert andere Algorithmen aus. Am häufigsten aber werden einfach die Features verändert. Das klingt jetzt sehr merkwürdig. Angeblich ist der Input doch gegeben und damit objektiv. Das scheint aber nur so. Um an den Algorithmus, der das Modell erstellt, verfüttert zu werden, waren die Daten in der Regel massiv transformiert, damit sie überhaupt als Feature verwendet werden können. Nehmen wir ein reales Beispiel aus dem sogenannten AMS-Algorithmus. AMS steht für Arbeitsmarktservice, dem österreichischen Pendant der Jobcenter in der BRD. Im Rahmen des neoliberalen Umbaus staatlicher Strukturen wurden ab 1994 aus den österreichischen Arbeitsämtern teilautonome Serviceeinrichtungen, bei denen es von nun an auf Effizienz und Effektivität ankam. Und um die Effizienz zu steigern, wurden dann ab 2008 Pläne geschmiedet, um mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Arbeitslosen in drei Kategorien einzuteilen. Zum einen die Gruppe derjenigen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus eigener Initiative selbst einen neuen Job finden würden. Dann diejenigen, die durch Fortbildungsmaßnahmen dazu befähigt werden sollten, sich erneut in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Und schließlich das dritte Segment, bei dem sowieso hoffnungsvolles verloren ist. Nur das mittlere Segment sollte dann zukünftig in den Genuss staatlich finanzierter Fortbildung kommen. Lassen wir einmal die kritische Bewertung des gesamten Vorhabens außen vor und konzentrieren uns zunächst auf die Features, die aus den Datenbeständen des Arbeitsmarktservices herausgesucht wurden und mit deren Hilfe diese Bewertung durchgeführt wurde. Dabei sollten gerade einmal 13 verschiedene Features zum Einsatz kommen. Eines davon ist der Beschäftigungsverlauf innerhalb der letzten 4 Jahre. Die Daten dafür liegen den Arbeitsämtern natürlich vor. Wie aber geht dieser Beschäftigungsverlauf in das Modell ein? Schließlich kann so ein Beschäftigungsverlauf über 4 Jahre eine recht komplexe Angelegenheit sein. Was die Entwicklerinnen dann gemacht haben, ist ganz einfach. Zur Berechnung des Modells wird der Beschäftigungsverlauf auf einen ganz simplen binären Wert reduziert. Nämlich ob die Person in den 4 vergangenen Jahren mehr oder weniger als 75% dieser Zeit einer bezahlten Beschäftigung nachgegangen ist. Indem die Komplexität eines Beschäftigungsverlaufs auf eine solch einfache binäre Größe heruntergebrochen wird, lässt sich damit prima herumspielen. Verbessert sich die korrekte Trefferrate des Modells, wenn die Grenze bei 80% festgelegt wird? Oder sind vielleicht doch 60% der bessere Wert? Es ist wirklich so banal. Bei der Entwicklung des Modells probieren Datenanalystinnen einfach so lange herum, bis sie ein passables Ergebnis haben. Und bei all den scheinbar spektakulären Erfolgen der künstlichen Intelligenz ist genau das das Brot- und Buttergeschäft. Erst sammelt man eine große Menge von Daten, dann legt man einen Wert fest, den man prognostizieren will, Der Datenpool wird dann in Trainings- und Testdaten zerlegt. Aus den Trainingsdaten wird mit Hilfe unterschiedlicher statistischer Algorithmen ein Prognosemodell errechnet, wobei je nach Anforderungen des Modells die Ausgangsdaten vorher in unterschiedliche Features transformiert werden. Das Modell wird dann anschließend mit Hilfe der Trainingsdaten geprüft und wenn die Trefferquote zu schlecht ist, spielt man so lange mit den Features herum, bis es passt. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht funktioniert. Eine recht erfolgreiche Anwendung dafür ist etwa die Wartung komplexer Maschinen. Der Ausfall wichtiger Maschinen kann eine ganze Produktionskette zum Stillstand bringen. Deshalb ist früher häufiger ausgetauscht worden, als es eigentlich notwendig wäre. Heute ist es möglich, eine große Anzahl Sensoren in solche Maschinen einzubauen und kontinuierlich die Daten abzulesen. Wenn man dann eine Anzahl von Fällen hatte, in denen die Maschine ausgefallen ist, lässt sich anhand der gesamten Sensordaten ein prognostisches Modell erstellen, um derartige Stillstände vorauszusagen und die tatsächliche Laufzeit zu erhöhen. All das ist meilenweit von einer künstlichen Intelligenz entfernt, die über irgendeine Form von Bewusstsein verfügt. Der Beschäftigungsverlauf aus unserem Arbeitsmarktservice-Beispiel geht einfach als ein Wert von 0 oder 1 in die Erstellung eines statistischen Modells ein, ohne dass diesem Wert eine besondere Bedeutung zukommt. Er ist einfach nur einer von 13 Werten, aus denen ein 14. Wert abgeleitet wird. Wofür diese Werte stehen, ist für den Algorithmus völlig unerheblich. Ob das Sensorwerte einer Maschine sind oder kodierte Daten des Arbeitsmarktservices, macht für den Computer keinerlei Unterschied. Es gibt entweder eine statistische Signifikanz in den Daten, die es erlaubt, daraus den Zielwert abzuleiten, oder es gibt diese statistische Signifikanz nicht. Und der Algorithmus ist so formuliert, dass er bestmöglich versucht, bestimmte Korrelationen der Features mit dem Zielwert herauszufinden. Diese Korrelationen werden dann in einem Modell beschrieben, das in Zukunft auf andere Daten angewendet werden kann. Was aber ist mit neuronalen Netzen und die Learning, denen viele der spektakulären Erfolge der künstlichen Intelligenz zu verdanken sind, die durch die Medien transformieren? Wird hier nicht mit so etwas wie künstlichen Nervenzellen gearbeitet und die Funktion des menschlichen Gehirns simuliert? In der Tat gibt es bei der Verwendung neuronaler Netze einen signifikanten Unterschied zu den Verfahren, die ich bislang skizziert habe. Allerdings nicht im Endergebnis. Auch hier steht ein statistisches Modell am Ende, das die Korrelation der Eingangsdaten mit einem Zielwert beschreibt. Der Unterschied liegt darin, wie die Eingangsdaten strukturiert sind und wie das statistische Modell berechnet wird. Schauen wir uns zunächst die Funktionsweise des Modells an, das am Ende dabei herauskommt. Dies ist tatsächlich vom Wissen darüber, wie Hirnzellen, Neuronen funktionieren, inspiriert. Mehr als eine Inspiration ist das allerdings nicht. Das statistische Modell bei einem Deep Learning Algorithmus funktioniert im Prinzip so, dass es eine gewisse Anzahl von Knoten gibt, die in mehreren Schichten hintereinander liegen. Diese Knoten werden als künstliche Neuronen bezeichnet. Alle Neuronen einer Schicht sind mit den Neuronen der vorherigen und der nachfolgenden Schicht verbunden, wobei die Verbindungen unterschiedlich gerichtet sind. Werden Daten an die erste Schicht angelegt, werden die Neuronen dieser Schicht entweder aktiviert oder nicht. Wenn sie aktiviert werden, schicken sie einen Wert in die nächste Schicht, und zwar gemäß der Gewichtung, die die Verbindung zugeordnet hat. Je nachdem, was dann in der nächsten Schicht ankommt, werden dort die Neuronen wieder aktiviert oder auch nicht. Und so läuft das durch die verschiedenen Schichten. Die Neuronen der letzten Schicht repräsentieren dann eine bestimmte Klassifizierung. Der typische Anwendungsfall für solche neuronalen Netze ist die Klassifizierung von Bildern. Der erste derartige Algorithmus war der Perzeptron-Algorithmus von 1943. Auf der einen Seite soll ein Pixelmuster hineingegeben werden, auf der anderen Seite sollte dieses Pixelmuster dann danach klassifiziert werden, welche der Zahlen von 0 bis 9 es am ehesten repräsentiert. Es ging also um Handschriftenerkennung für Zahlen. Auch bei neuronalen Netzen besteht die Aufgabe darin, ein statistisches Modell zu berechnen. Allerdings ist das Modell nicht eine Formel, in der die Werte für Features eingesetzt werden, denn wir haben hier keine distinkten Features. Der Input wird bei neuronalen Netzen nicht als Features formalisiert, sondern besteht beispielsweise aus digitalen Bildern, also Pixelmustern, die einfach so, wie sie sind, als Input verwendet werden. Statt in einer Formel wird dann das eigentliche statistische Modell durch Gewichte beschrieben, die den Verbindungen zwischen den künstlichen Neuronen zukommen. Diese Gewichte werden berechnet, indem beim Training des Modells Pixelmuster eingespeist werden, dem Bit gegeben wird, in welcher Zielklasse sie landen sollen. Ob die Klassen jetzt die Zahlen von 0 bis 9 oder Verkehrsschilder oder Lungenkarzinome repräsentieren, ist dem Algorithmus völlig egal. Er rechnet stur so lange herum, bis er Gewichte gefunden hat, die die Eingangsbilder am besten der richtigen Klasse zuordnen. Das Schöne an diesen sogenannten Deep Learning-Algorithmen ist, dass für die Trainingsdaten nur angegeben werden muss, welcher Klasse sie zugeordnet werden müssen. Hier muss nicht mit irgendwelchen Features herum experimentiert werden, bis der Algorithmus ein brauchbares Modell ausspuckt. Der Nachteil ist allerdings, dass unglaublich viele Trainingsdaten benötigt werden und dass extrem lange gerechnet werden muss. Das ist auch der Grund, warum die neuronalen Netze erst in den letzten Jahren so Furore gemacht haben. Obwohl die Grundprinzipien schon sehr früh formuliert worden waren, fehlte die Rechenleistung, um diese Lernalgorithmen praktisch einzusetzen. Sind diese Klassifikationsalgorithmen jetzt ein erster Schritt dahin, dass Computer wirklich denken können? Ich bezweifle das stark. Die Ursprungsidee ist tatsächlich von den Neuronen und Synapsen in unserem Hirn inspiriert. Aber jenseits dieser Inspiration ist es einfach nur sehr komplexe Mathematik, die der richtigen Berechnung der Gewichte zugrunde liegt. Und am Ende steht wieder ein statistisches Modell, das auf Basis vorliegender Daten zukünftige Daten mehr oder minder korrekt klassifiziert. Und nach wie vor hat das Modell nicht die geringste Ahnung davon, was eine Zahl, ein Verkehrsschild oder ein Lungenkarzinom ist. Kommen wir deshalb zurück zu Marcuses Kritik des eindimensionalen Menschen. Ich fasse noch einmal die bereits ausgeführte Kritik zusammen. In fortgeschrittenen Industriegesellschaften ist eine überwiegende Mehrheit der Gesellschaft nicht mehr in der Lage, über das Bestehende hinauszudenken. Veränderung ist nun mal als technokratische Anpassung innerhalb des bestehenden gesellschaftlichen Rahmens vorstellbar. Eine zunehmende Gleichförmigkeit der Lebensumstände ist die Folge dieser Tendenz zur leidenden gesellschaftlichen Immanenz. Einhalt geboten konnte dem aus Marcuses Sicht nur von den Rändern der Gesellschaft. Von denen, die sich nicht integrieren können oder wollen, der Individualität der großen Gleichförmigkeit entgegensteht. Eine Aktualität der Marcusischen Kritik steht entgegen, dass sich die Gesellschaft anders weiterentwickelt hat als prognostiziert. Die individualistische, weltumspannende Rebellion erstellt in den 60er Jahren und deren Einhegung durch die neoliberale Konterrevolution ab Mitte der 70er Jahre scheint die Entwicklung umgekehrt zu haben. Statt technokratischer Gleichschaltung scheint das Gegenteil eingetreten zu sein. Eine breit gefächerte Differenzierung, die manche Soziologen sogar von einer Gesellschaft der Singularitäten sprechen lässt. Ist Marcuses Kritik also noch aktuell? Ich denke ja, und zwar sogar in besonders beunruhigendem Maße. Die Einhegung der Individuen in die als selbstverständlich empfundenen Grenzen des gesellschaftlich Machbaren und Wünschbaren war in den 50er und 60er Jahren noch sehr grobschlächtig. Nehmen wir beispielsweise die Reklame der damaligen Zeit, die noch mit Hilfe von sehr holzschnittartigen Rollenklischees versuchte, standardisierte Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Heute hingegen waren wir mit scheinbar individuell auf unsere Persönlichkeit zugeschnittenen Werbungen zugeschüttet. Der Effekt ist aber dasselbe. Und möglich gemacht wird dies genau durch die Technologie, um die es hier geht, künstliche Intelligenz. Wir werden mittels ausgeklügelter statistischer Modelle klassifiziert und entsprechend dieser Klassifikation werden uns Angebote gemacht, die wir nicht ablehnen können. Marcuse beschreibt, in der eindimensionalen Mensch ist die Sprache der Politik der Sprache der Reklame annähert. An die Stelle der politischen Auseinandersetzung um die Zukunft der Gesellschaft tritt der Verkauf einer politischen Agenda. Heute sammeln politische Parteien Daten über uns und schneiden ihre Wahlwerbung, die schon gar nicht mehr anders genannt wird, individuell auf uns zu. Dabei sind wir nie individuell gemeint. Wir werden aufgrund der statistischen Analyse des Bestehenden in irgendwelche Schubladen gesteckt, bis wir irgendwann selbst anfangen zu glauben, dass wir unser digitales Schatten-Ich sind. Schauen wir noch einmal auf den österreichischen Arbeitsmarktservice-Algorithmus. Wie das zuständige Ministerium in einem Flyer schreibt, setzt die Aufgabe des Systems, Zitat, die Betreuung und Vermittlung der Kundinnen und Kunden zu verbessern. Zitat Ende. Schon die Ansprache der Arbeitslosen als Kundinnen und Kunden verrät die neoliberale Verschleierung des kruden kapitalistischen Tatbestandes, dass es darum geht, die aktuell unterbrochene, zur Kapitalakkumulation aber notwendig im Verkauf von Arbeitskraft wieder in Gang zu bringen. Sünde ist die Forschung, die Firma, die den Algorithmus entwickelt hat, formuliert das deutlicher als das Ministerium. Ich zitiere. Der ständige Ausgleich zwischen dem Anspruch der Unternehmen und den Erwartungen der jugendlichen Frauen und Männer, die ihre Kompetenz und bezahlte Erwerbsarbeit einbringen wollen, ist für beide Seiten wichtig. Fehlt es den Unternehmen an Arbeitskräften, können sie die angestrebten Umsätze nicht realisieren. Damit es den jugendlichen Frauen und Männern an Möglichkeiten zu bezahlter Beschäftigung liegt ihr Erwerbspotenzial brach. Zitat Ende. Der Algorithmus soll deshalb, ich zitiere, die Arbeitsmarktchancen systematisch und qualitätsgesichert in die Beratung einfließen lassen. Zitat Ende. Diese angeblich systematische und qualitätsgesicherte Beurteilung der Arbeitsmarktchancen ist nichts anderes als die Festschreibung der jeweiligen gesellschaftlichen Rolle. Wenn du im falschen Bezirk wohnst, zu alt bist oder weniger als 75% der letzten 4 Jahre beschäftigt warst, dann hast du Pech gehabt. Ihr könnt dir leider keine Qualifizierungsmaßnahmen bezahlen, denn in letzter Instanz geht es darum, wie das Ministerium selbst im Flyer schreibt, Zitat, das Budget besser anzusetzen. Zitat Ende. Und bei dir wäre das eine Verschwendung. Künstliche Intelligenz ist die Technologie, die die Tendenz zur Eindimensionalität, die Marcuse auf der Makroebene beschrieben hat, auf die Mikroebene herunterbringt. Sobald die entsprechenden Algorithmen auf gesellschaftliche Faktoren in Kombination mit Merkmalen von Personen angewandt wird, umschließen sie die Individuen mit einem digitalen Korsett, aus dem sie sich nur mit größter Mühe befreien können. Und genau hierin liegt die Gefahr künstlicher Intelligenz, dass sie den Status quo des Individuums als alternativlos zementiert. Und das nicht in irgendeiner Zukunft, sondern hier und heute. Bevor wir uns fürchten sollten, ist nicht die Superintelligenz, die irgendwann einmal die Menschheit unterjocht oder ausrottet, sondern die technokratische Normierung aller Lebensbereiche, die schon heute mit den statistischen Methoden der sogenannten künstlichen Intelligenz vorgenommen wird. Dankeschön.